Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir uns der Aufgabe verschrieben haben, euch über alles, was in der Welt des deutschen Streamings so los ist, zu informieren. Mein Name ist Esther Stroh und in der Mehrzahl der Fälle, würde ich sagen, sitze ich hier im Studio mit Max, um über Serien zu quatschen. Aber zur Streaminglandschaft gehören natürlich nicht nur Serien, sondern auch Filme. Und deshalb wollen wir heute einen Blick vorauswerfen, was uns dahingehend so 2026 erwartet. Und um diese Aufgabe zu meistern und euch eine ausgewogene Mischung zu präsentieren, habe ich mir hier den ultimativen Filmfan Matthias eingeladen. Hallo Matthias.
Hallo Esther.
Wird jetzt gleich mal auf den Prüfstand gestellt. Du streamst viele Filme. Was war denn der letzte Film, den du geguckt hast im Stream, egal welcher Streamingdienst?
Ich habe gestern Abend zum Ausklang des Wochenendes mich hingesetzt und auf Disney Plus Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter, gestreamt.
In Vorbereitung auf die bestellte Serie.
Tatsächlich inspiriert durch die News letzte Woche, dass diese Serie jetzt endlich zwei Showrunner bekommen hat, wollte ich irgendwie rausfinden, Moment, wie ist denn dieser Film wirklich? Ich kann mich noch dran erinnern, damals, glaube, wann kam der? 2006 oder 2007 oder so?
Irgendwie sowas.
Da war ich sehr obsessed von dem Film und habe den mir, glaube ich, immer auf den Podest gestellt, auf das er gar nicht gehört. Als ich den gestern jetzt zum ersten Mal seit vermutlich 20 Jahren oder so wieder gesehen habe, musste ich feststellen, das ist schon, also es gibt schon noch Momente, wo ich nachvollziehen kann, warum ich da als Jugendlicher so versessen drauf war, auch weil da Landschaftsaufnahmen drin sind, die dich direkt vom Herr der Ringe weitertragen. Gleichzeitig gibt es so viele Szenen, die so schlecht vom Herr der Ringe kopiert sind, dass man sich manchmal schon fragt, Moment, steckt da nicht noch irgendwas Eigenes in der Geschichte? Und generell ist diese Geschichte so lückenhaft erzählt, einfach nur so Szene an Szene. Das war mein gestriger Streaming-Abend.
Okay. Ich hab damals auch die ganzen Bücher mit Begeisterung gelesen, beziehungsweise mit abnehmender Begeisterung, weil das erste war noch ganz gut und dann wurde es immer verquerer und so. Und alles, was ich mich vom Film noch, was ich mir da noch in Erinnerung rufen kann, ist, dass Garrett Hedlund da mitgespielt hat in der besten Rolle.
Also generell, der Cast ist ja der Wahnsinn. Und vor allem, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen und Rachel Weisz spricht ja Saphira und bisher war da immer die Nena-Stimme für mich in meinem Kopf. Das war schon immer so ein Mindblowing. Moment und ja, ich meine, ich bin nach wie vor fasziniert von dem ganzen Projekt, aber ich bin komplett fasziniert von all diesen Fantasy-Verfilmungen, die in den 2000ern rauskamen. Ich habe Anfang des Jahres auch nochmal Narnia Rewatch gemacht, auch irgendwie in der Hoffnung, da nochmal so was neu zu entdecken, was leider nicht so wirklich geklappt hat, aber zumindest würde ich sagen, dass der erste Narnia-Film besser ist als der erste und bisher einzige Aragorn-Film, den wir hatten.
Insofern, gutes Stichwort, schauen wir natürlich auch gerne voraus und zurück, was uns als Filmfans so beschäftigt und wollen deshalb jetzt auf 2026 gucken. Ich habe ja tatsächlich, Matthias, um mich auf diesen Podcast einzustimmen, nochmal zurückgeschaut auf die Streaming-Filme, die wir uns letztes Jahr rausgesucht haben, auf die wir uns gefreut haben. Damals saß ich hier mit Hardy und fand es ganz witzig, was davon richtig gut geworden ist und was nicht. Deshalb würde ich dir jetzt einfach mal vor den Latz knallen und du sagst mir, ob du die gesehen hast und wie du sie fandest. Ganz kurz, okay?
Ja, eine Speedrunde.
Eine Speedrunde, genau. Der erste war Grand Theft Hamlet bei Mubi gewesen. Hast du den geguckt?
Der war natürlich mega und ich glaube, das war ein Hardy-Pick, oder?
Genau.
Das klingt sehr nach Hardy. Also auf alle Fälle anschauen bei Mubi, wenn ihr den noch nicht gesehen habt.
Hamlet im Grand Theft Auto Videospiel inszeniert, sehr cool. The Electric State bei Netflix.
Fand ich furchtbar.
War für mich auch so der größte Streaming-Griff ins Klo des letzten Jahres. Ja. Gibt es einen ganzen Podcast zu, könnt ihr euch anhören. Havoc bei Netflix.
War ich letzten Endes enttäuscht, aber hat schon zwei, drei richtig geile Action-Szenen.
Wie wir das erwartet haben, bei dem Regisseur natürlich und Tom Hardy auch schön als Darsteller. Aber witzigerweise, wir saßen ja im Podcast letztes Jahr zu den besten Streaming-Filmen und Felix hat ja sehr gut gefallen, deshalb ist er da auch noch mit reingekommen. Fountain of Youth bei Apple TV.
Den habe ich geguckt, als ich krank war und hatte...
Hattest du Hoffnung, es wird ein neuer Indiana
Spaß.
Jones?
Ja, es wäre schön gewesen. Ich mochte auch den Cast eigentlich so. Natalie Portman, Isaac Gonzalez, wer war noch dabei? Schon wieder vergessen.
John Krasinski.
Ja, stimmt, John Krasinski, Guy Ritchie. Leider sehr auf Autopilot gedreht. Und irgendwie auch die Ressourcen, die in diesem Film stecken, sind wirklich nicht in dem Film erkennbar.
Leider also nicht unsere Anforderung erfüllt. Geht mir da ganz ähnlich wie dir. Habe ich den sofort wieder vergessen gehabt nach einer Woche, was da eigentlich passiert ist. Jay Kelly bei Netflix.
Habe ich sogar im Kino gesehen. Der lief ja in Berlin teilweise limitiert. Bin ich aber letzten Endes auch sehr enttäuscht rausgegangen. Also sowohl von Noah Baumbach habe ich irgendwie mehr erwartet, als auch irgendwie von George Clooney in dem Film. Adam Sandler mochte ich aber ganz gerne.
Ich mochte den echt. Ich habe den ganz gerne geschaut. Ich fand den nicht schlimm, aber fand den jetzt auch nicht so. Ja. In Your Dreams, dieser Animationsfilm bei Netflix mit zwei Geschwistern, die in eine Traumwelt reisen. Hast du den geguckt?
Steht noch tatsächlich auf meiner Liste, habe ich noch nicht geschafft nachzuholen. Das war eher so einer, den ich in der B-Schublade stecken hatte und da steckt er befürchte ich immer noch.
Ich muss auch zugeben, also ich glaube, den musst du wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig nachholen, weil irgendwie war die Idee ganz süß, aber die Umsetzung auch sehr vergessenswert. Okay. Also es ist leider nicht Alles steht Kopf 2.0 geworden. Ja. dann interessant, auf unserer Liste steht Outcome bei Apple TV. Der kam aber gar nicht out. So eine düstere Hollywood-Komödie mit Keanu Reeves als eingebildeten Star von Jonah Hill. Der, können wir euch jetzt allerdings sagen, kommt am 10. April diesen Jahres. Stellen wir euch also nicht nochmal vor, aber nur als Hinweis so, manchmal kommen wir halt auch später, die wir eigentlich schon letztes Jahr erwartet hatten. Insofern freue ich mich immer noch drauf. All of You bei Apple TV. Das war dieser Brad Goldstein, Imogen Poots Love-Story-Film.
Auf den habe ich mir wirklich sehr gefreut. Ich mochte ihn auch, aber er war dann auch nicht ganz so gut, wie ich erhofft hatte. Trotzdem würde ich da eine klare Empfehlung aussprechen. Es ist aber eher so sowas für langsames Erzählen, in diesen Bildern sich verlieren. Auch dieser leichte Sci-Fi-Twist, der noch so ein bisschen dabei ist, so irgendwie eine positive Black Mirror-Folge, glaube ich, so könnte man das ein bisschen umschreiben.
War auch eine spannende Machart, wie, dass man sich wirklich nur auf diese zwei immer mit Treffen konzentriert hat. Aber ja, hat bei mir auch nicht so den ganz großen Eindruck hinterlassen. Also kann man nett mal gucken, ja.
Aber zwei sehr schöne Hauptdarstellende.
Ja. Und auch gut spielende, nicht nur schöne. dann haben wir noch Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery bei Netflix. Pass auf, was du sagst, Matthias.
Ich glaube, den hast du sehr weit oben in deinem Ranking letztes Jahr gehabt.
Das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme letztes Jahr.
Doch, ich mochte den auch sehr. Ich bin auch geneigt, irgendwie zu sagen, es ist der beste der Trilogie, weil ich finde, das ist so der, der auch am meisten Fleisch hat, wo man sich so reinsetzen kann und verschiedene Themenkomplexe, die über das Murder Mystery hinaus noch gehen. Und Josh O'Connor ist halt einfach absoluter Peak.
Ja. Gut, du darfst im Podcast bleiben, Matthias.
Juhu.
Und als letztes hatten wir dann noch Frankenstein von Guillermo del Toro, auch bei Netflix.
Ich weiß nicht, wo der in deiner Top 10 letztes Jahr stand. Muss ich vorsichtig sein, aber also ich habe mich wahnsinnig auf den Film gefreut und ich bin leider enttäuscht, da je mehr ich drüber nachdenke. Also der hat mir wirklich ein bisschen das Herz gebrochen. Da,
das ist spannend. Also bei mir war es tatsächlich so, ich war nach dem Kinobesuch, habe ich auch im Kino gesehen, ein bisschen unschlüssig, aber der ist dann mit mir im Positiven nachgereift, nachdem ich mehr drüber nachgedacht habe und dachte, ja, was der so mit dem Buch macht.
Ja, vielleicht muss ich nochmal schauen, aber er ist ja jetzt schon
Oscar-nominiert, Matthias.
Ja.
Ja, gut. Also schön, da haben wir auf jeden Fall viel gesehen aus dem letzten Jahr. Und das meiste war jetzt auch nicht völlig für die Tonne. Auch gut zu wissen. Insofern gehen wir gewappnet in die neue Vorschau nach einem kurzen Hinweis zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wir haben uns jeder jeweils 5 Filme rausgesucht, Matthias, die wir hier abwechselnd vorstellen wollen, aus möglichst unterschiedlichsten Streamingdiensten und unterschiedlichen Genres, damit für jeden und jede Streamende da draußen was dabei ist. Und ich würde einfach direkt mal den Anfang machen und habe mitgebracht einen Film, der schon diesen Monat startet, damit ihr nicht so lange warten müsst. Denn der Nachteil bei so Vorschau-Podcast ist ja immer, ja, alles schön und gut, aber wann kann ich den denn schauen? Insofern kommt am 25. April schon zu Amazon Prime The Bluff. Kopf. Und das ist einfach Piraten-Action. Und ich sage, ja, ich hatte jetzt 6 Jahre kein Flucht der Karibik-Abenteuer mehr. Und Our Flag Means Death ist auch schon leider nach Staffel 2 abgesetzt worden. Ich brauche Piraten. Ich habe Piratenentzug. Insofern, macht sich jetzt Amazon offenbar daran, das fast vergessene Genre des Swashbuckler-serienrasselnden Abenteuers wieder zu beleben. Und ich sage, her damit. Zum Plot ist gar nicht so viel bekannt. Oder vielleicht gibt es auch einfach gar nicht so viel Plot, wenn man sich da die Inhaltsbeschreibung anguckt. Aber es spielt in der Karibik. 1846, auch beste Flucht der Karibikzeit. Wir tauchen ein in die Vergangenheit einer karibischen Frau oder beziehungsweise ihre Vergangenheit kommt ans Licht, nachdem sie eigentlich ganz geruhsam mit ihrer Familie da im schönsten Inselambiente lebt. Und offenbar war sie früher als Bloody Mary bekannt. Und diese alte Identität wird aufgedeckt von einem Mann, der sie sucht und eine alte Rechnung begleichen will. Natürlich nicht mit Worten, sondern mit Säbeln und Fäusten und was da sonst noch so fliegt. Und der Trailer zeigt da ganz spannend einfach anfangs, sie wird überfallen als Frau mit Kindern, versteckt dann ihr Kind unter einer Bodenplatte. Da hatte ich fast schon so Western-Vibes, die da mitschwangen. Aber dann kommt natürlich auch noch Schiffe dazu, Klippen, Säbel, Rasseln, Kampfkünste dürfen gezeigt werden. Ja, sieht sehr unterhaltsam aus. Regie führt Frank E. Flowers, den musste ich erstmal nachgucken. Der hat zum Beispiel Bob Marley One Love geschrieben. Dieses Biopic fand ich jetzt nicht so herausragend, dass ich sage, das ist jetzt ein Aushängeschild. Aber mal gucken, was er mit Piraten anstellt. Spannend ist zumindest noch, dass die Russo-Brüder mitproduziert haben, diesen Film. Da kommt dann also wahrscheinlich so der Action-Faktor rein, dass sie da was mitbewegen wollten. Und natürlich die zwei Protagonistinnen und Protagonistinnen, die da mitspielen, sind wahrscheinlich das große Aushängeschild. Du weißt du, wer da mitspielt?
Priyanka Chopra und Carl Urban.
Sehr gut, Matthias, sehr gut, du bist informiert. Priyanka Chopra Jonas hat ja in Citadel schon mal bei Amazon Gelegenheit bekommen, so ihre Action Künste rauszulassen. Weiß ich nicht, ob das beste Aushängeschild ist, aber sie war auf jeden Fall schon mal da und kann jetzt sozusagen im Piratenkostüm da noch ein bisschen was historisch anders drehen. Und ihr gegenüber natürlich niemand Geringeres als Carl Urban, den man natürlich als Herr der Ringe-Fan als Eomer kennt oder natürlich als The Boys-Gucker bei Amazon als Hauptfigur, der Anführer der The Boys. Genau. Ansonsten ist noch dabei Temuera Morrison. Ich will immer nicht Boba Fett sagen, aber das ist wahrscheinlich das, worauf vorhin den meisten wahrscheinlich kennen. Und auch gefreut habe ich mich, als ich den Cast noch gescannt habe. Ismael Cruz Cordoba spielt noch mit, der Herr der Ringe, Ringe der Macht, ja, den Elben spielt. Das mal gucken, was er jetzt mit Piraten anstellt. Und glaubst du, der Titel dieses Films, The Bluff, der kann ja zwei Dinge bedeuten. Einerseits so Klippe, Steilufer, was im Trailer auch schon zu sehen ist, oder halt so Täuschungsmanöver, also Bluffen. Was glaubst du, will der Film uns hier mit seinem Titel sagen?
Also ich meine, es passt schon beides gut, aber ich glaube, es ist eher das Täuschungsmanöver, oder? Ja, wenn ich überlege, der spielt ja schon sehr auf diese, hey, erinnert ihr euch noch an das Fluch der Karibik-Gefühl?
Ja.
Und gerade, weiß nicht, eigentlich jeder von den Fluch der Karibik-Filmen versucht ja jeder ständig den anderen irgendwie zu hintergehen.
Übers Ohr zu hauen, ja.
Aber das erhoffe ich mir auch davon, diese Dynamik, also dieses ewige Hin und Her und... Alle sind frech.
Oder es wird auf der Klippe getäuscht. Das wäre ein doppelter Bluff quasi. Also du freust dich auch drauf, höre ich da heraus.
Ja, kann man machen, oder?
Gut, dann gehen wir doch mal weiter zum nächsten Tipp, den du uns mitgebracht hast. Wir springen von Amazon zu Netflix.
Genau, 2026 kommt da ein Film namens Good Sex. Google das übrigens nicht so, wie ich das gestern Anfängerfehler. SEO-optimiert bis zum geht nicht mehr. Das ist eine Rom-Com auf alle Fälle. Ich liebe jede große Rom-Com, die irgendwo rauskommt und die sieht besonders toll aus. Denn sie spielt schon mal erst das Rom-Com, was unbedingt passieren muss. Sie spielt in New York.
Vielleicht kurz zur Einordnung, wenn ihr den Begriff Rom-Com nicht kennt. Der ist zwar sehr gängig in unserem Metier, aber romantische Komödie-Abkürzung.
Ach so, ja. Oh mein Gott, ich habe das
letztens in meiner Familie benutzt und keiner wusste, die haben mich angeguckt wie Ochs vom Scheunentor. So, wovon redet sie?
Oh weia, okay. Ja. Also das Genre der romantischen Komödie, Rom-Com, ist hier präsentiert. Durch Good Sex bei Netflix 2026 erzählt von Ellie, die befindet sich in ihren 40ern, lebt in New York, ist eigentlich Paartherapeutin, das heißt, sie müsste eigentlich wissen, wie man mit anderen Menschen zurechtkommt, aber zu Beginn des Films muss sie selbst feststellen, ihre eigene Beziehung seit 10 Jahren ist in die Brüche gegangen, ist nicht mehr zu retten und um über den Schmerz hinwegzukommen, stürzt sie sich ins Dating-Leben und trifft dann da zwei Männer, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Der eine ist in seinen 20ern, der andere in seinen 50ern, also eine Rom-Com mit Age-Gap-Diskurspotenzial.
Wie alt ist sie?
Sie ist in ihren 40ern.
Ah ja, also in der Mitte dann.
Genau, in der Mitte. Eine bunte Mischung, kann man sagen. Warum ich mich darauf freue, ist, Lena Dunham sitzt hier auf dem Regiestuhl, hat Drehbuch geschrieben. Lena Dunham kennt ihr bestimmt aus der herausragenden HBO-Serie Girls.
Die sie auch selbst erschaffen hat.
Genau.
Ist das eine geheime Girls-Fortsetzung hier?
Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, so geheime Girls-Fortsetzungen gab es andernorts
ja,
schon.
Von anderen Menschen.
Ja, von anderen Menschen. Ich meine, Lena Dunham hat ja noch bei HBO später Camping gemacht, was auch so ein bisschen im Geiste ist von Girls, aber auch nicht ganz so sehr. Und zuletzt war sie ja mit Too Much bei Netflix vertreten. Das war ja die Serie, die letztes Jahr rauskam, aber gar nicht mehr so viel Beachtung gefunden hat. Aber trotzdem, ich habe einen großen Girls-Rewatch gemacht, der mich die letzten 2 Jahre oder so begleitet hat. Ich glaube, ich hatte das auch mal ganz kurz irgendwann in dem Podcast hier vor 1,5 Jahren oder so gefühlt gedroppt. Bin jetzt endlich am Ende angekommen. Es ist Wahnsinn, wie lange das gedauert hat, aber ich wollte das jetzt auch nicht so einfach durchpeitschen, sondern eher so Episode für Episode mal wieder mich damit auseinandersetzen, dieses Welteintauchen, schauen, wie die Folgen teilweise 10 Jahre später auch noch wirken. Und da muss ich sagen, ich bin wirklich begeistert, was Lena Dunham da geschaffen hat. Das ist so klug. Und wenn sie jetzt mal mit so einem richtigen Rom-Com-Stoff arbeitet, will ich einfach wissen, was passiert. Und dann haben wir natürlich einen Cast, der...
Ich wollte gerade sagen, wer spielt denn dann mit? Da braucht man ja große Leads wahrscheinlich.
Ja, also Natalie Portman, Mark Ruffalo, Role Model hier. Weiß gar nicht, ob es Schauspieldebüt ist oder nicht, aber auf alle Fälle hier Singer-Songwriter. Ich glaube, sein richtiger Name ist Tucker Pillsbury, habe ich mir hier aufgeschrieben, was ich vorher auch nicht wusste. Tramiel Tillman, den ihr sicherlich alle aus Mission Impossible kennt, da hat er den
Severance
Captain gespielt. Stimmt, Severance. Ich bin ja nie bei Severance so hart durchgestiegen. Rashida Jones und eigentlich das größte, der größte Casting-Coup ist Meg Ryan spielt eine Rolle.
In
und
einer Rom-Com.
Genau, oh. Meg Ryan hat ja eigentlich dieses Genre eigenhändig geschaffen.
Definiert.
Mit Harry und Sally, mit Schlaflos in Seattle, mit E-Mail für dich und alle anderen Sachen hier, French Exit, nee, French Kiss von Lawrence Kasdan und so weiter. Das ist natürlich schon sehr eine cool, sehr symbolische Besetzung. Ich glaube, ihre Rolle wird jetzt nicht allzu groß werden, sondern eher so ein kleiner Nebenpart. Aber allein, dass sie dabei ist, ist schon irgendwie, ja, einfach eine schöne Geste. Und was mich irgendwie hyped auf den Film macht, keine Ahnung, ob das wirklich ein Grund ist oder nicht, aber das ist eines dieser Projekte, als das angekündigt wurde und dann wird ja immer so den Studios vorgestellt, wir haben hier den Pitch, hier ist das Drehbuch, das sind die Kreativen, die irgendwie beteiligt sind und da ist so ein richtiger Bidding War, sagt man da im Englischen, also so ein Bieterkrieg genau ausgebrochen, wo alle großen Studios irgendwie da ein Wörtchen mitreden wollten und dann haben Warner Brothers, Amazon, MGM Studios, Apple Studios und Netflix gesagt, okay, wir wollen den alle irgendwie haben und Netflix hat dann letzten Endes für 55 Millionen den Zuschlag erhalten und das heißt, irgendwas muss dieser Film haben, yeah, was interessant ist.
Was die Leute gereizt
ist, genau,
hat, dass sie gesagt haben, das ist ein Erfolgsrezept oder was auch immer.
Genau, und ich glaube, keine Ahnung, Rom-Com bei Netflix zu veröffentlichen,
ja,
das ist doch perfekt.
Ja, klar. Rom-Com, also Netflix hat ja auch viel für die Rom-Com getan, muss man ja dazu sagen. Anfang der 2010er Jahre so mit To All the Girls I've Loved Before, dann nachdem es fast verschwunden war, das Genre. Insofern gerne wieder mehr Rom-Coms bei Netflix.
Das wäre natürlich noch besser, wenn es ins Kino käme. Aber I guess dafür sind wir hier im falschen Podcast.
Ja, ja, genau. Also wir nehmen, was wir kriegen können und wir haben natürlich die Leckerbissen hier herausgesucht. Danke dafür, Matthias. Dann gehe ich mal weiter und wechsle das Genre, aber nicht den Streamingdienst. Wir bleiben bei Netflix, aber gehen ins Action-Genre. Und ich habe Apex mitgebracht. Einen recht vielversprechenden Survival-Action-Film mit Charlize Theron auf Mad Max Fury Road Fame in der Hauptrolle. Die hat ja schon öfter Netflix-Filme gemacht. Ich habe zurückgeguckt, da war The Old Guard, The Old Guard 2, School of Good and Evil, woran sich wahrscheinlich niemand mehr erinnern kann. Aber sie hat auf jeden Fall schon eine Netflix-Anbindung. Und jetzt will ihre Hauptfigur Sascha, die den Nervenkitzel sucht, im fiktiven Wandara-Nationalpark in Australien diverse Adrenalin-Abenteuer erleben, also so Steilwand klettern und allein Wildwasser paddeln. Also Hauptsache der Kick ist da und die Spannung. Sie handelt sich dann aber mehr Spannung ein, als sie so erwartet hat, denn sie gerät ins Zielfernrohr eines Mannes, der sie zum neuen Opfer erklärt und durch die Wildnis hetzt. Einfach so, weil es Spaß macht, Matthias.
Wow.
Also der Teaser, den es hier inzwischen dazu gibt, der hat schon einen sehr coolen Rhythmus, wo dann immer so Run for your life drunter gelegt wird, wenn Sire da versucht, ihm zu entkommen. Und der offenbar verrückte Verfolger, der wird gespielt von einem kahlgeschorenen Taron Egerton. Der hat auch seine Stimme so ein bisschen höher gestellt im Film, wo ich dachte, ja, der spielt anscheinend so richtig durchgeknallten Jäger. Sieht spaßig aus. Ihr kennt ihn bestimmt eigentlich aus netten Menschen aus Kingsman oder Rocketman oder Eddie the Eagle. Und laut Besetzungsliste spielt dann zum Beispiel auch noch Eric Banner mit. Der ist ja auch Australier. Der hat ja seine letzten Nationalpark-Auftritt in Untamed, wenn du dich an diese Netflix-Serie erinnerst, und ist jetzt hier offenbar in die australische Heimat übergewechselt. Warum nicht? Es sieht schon nach einem sehr schönen stromlinienförmigen Thriller mit cooler Action aus, wobei der Titel Apex natürlich da gleichzeitig die Frage beinhaltet, wer ist hier eigentlich der Apex Predator, also der gefährlichste ganz oben in der Nahrungskette? Kleiner Literaturexkurs für dich, Matthias. Schon Richard Cornell schrieb 1924 die berühmte Kurzgeschichte The Most Dangerous Game, wo es auch darum ging, dass die Menschenjagd natürlich den größten Nervenkitzel bietet. Da habe ich zumindest dran gedacht, als ich jetzt diesen Film mir so ein bisschen was angelesen habe. Und spannend ist natürlich auch der Regisseur, der dahinter steht. Den kennst du sicherlich. Balthasar Kormakur, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an ihn denkst?
Ich glaube Everest.
Ja, das fand ich, ist auch sein bester Film. Und das ist natürlich auch so ein Survival-Drama-Thriller, wo man dachte, okay, die müssen hier gegen die Elemente und gegen sich selbst irgendwie kämpfen, deshalb super. Ansonsten hat er auch noch das Segeldrama mit Andrew Garfield und Shailene Woodley gemacht. Drift, falls du das kennst, also auch so eine Überlebensgeschichte. Oder auch Idris Elba auf Löwenjagd in Beast, auch irgendwie eine Überlebensgeschichte. Also da zeichnet sich so ein bisschen so eine Präferenz bei ihm ab. Und ja, Two Guns hat er auch gemacht. Insofern bin ich sehr gespannt, ob da einfach mal wieder ein schöner Actionkracher zu Netflix kommt. Am 24. April ist es schon soweit, also auch nicht mehr so lange die Wartezeit für Apex. Ja, wollen wir weitermachen, Matthias? Du hast uns jetzt mal bei Disney Plus was mitgebracht, wo ich ganz überrascht war, dass du das hier reingetragen hast. Was ist das?
Tja, ich war sehr excited, als letztes Jahr die Nachricht kam, dass Camp Rock eine Fortsetzung erhält als großes Disney Plus Original, falls ihr euch erinnert, in den 2000ern. Das waren ja auch so Staples aus dem Disney Channel. Es gab zuerst natürlich hier High School Musical. Das war, glaube ich, so der erste Hype, den ich da mitgemacht habe. Aber Camp Rock fühlte sich schon immer irgendwie wie so im Geiste sehr verbunden damit. Es geht auch um Musik, um Jugendliche, um erste Liebe, um was auch immer, Intrigen, fiese andere Jugendliche, die irgendwas wollen oder auch nicht. 2008 kam der erste, 2010 kam der zweite, hatte natürlich da schon immer den Bonus, dass die Jonas Brothers als großes Aushängeschild mit dabei waren.
Ach, die waren da dabei?
Genau.
Okay, also ich habe sie nie geguckt, die Filme.
Also, oh mein Gott. Ja, also
für mich war das immer so, es war so High School Musical, die habe ich noch mitgeguckt, weil alle in meiner Klasse die toll waren und dann war irgendwie so die nächste Welle war dann irgendwie Camp Rock, die Filme.
Ja, ja. Also ich meine, die streamen ja alle bei Disney Plus, kannst du dich mal reinstürzen und da Kulturgeschichte nachholen, wie ich sagen würde.
Jetzt kommt aber der dritte Teil.
Genau, jetzt kommt der dritte Teil. Die Story ist so ganz grob hier, also die Jonas Brothers sind wieder dabei. In der Filmwelt bilden sie die fiktive Band Connect 3, also hier Joe Jonas, Nick Jonas und Kevin Jonas alle wieder zusammen und sie machen eine große Reunion-Tour oder wollen gerne diese große Reunion-Tour machen, stellen dann aber fest, shit, unser Support ist uns abgesprungen. Wir brauchen eine neue Support-Band. Und wo kann man besseren Nachwuchs finden als im Camp Rock? Also gehen sie wieder dorthin, wo vor so und so vielen Jahren alles angefangen hat. Es gibt allerdings ein sehr großes Aber in meiner Vorfreude, denn die eigentlich wichtigste Figur bzw. wichtigste Schauspielerin fehlt hier komplett. Demi Lovato, also Mitchie, ist eigentlich ihre Figur und sie ist so die Protagonistin, mit der wir in diesen ganzen Camp Rock-Kosmos eintauchen. Sie hat irgendwie die geile Underdog-Story im ersten Teil, wo sie so in dieses Camp reinkommt und alle anderen sind so cool und ich bin eher so die Außenseiterin und muss hier gleichzeitig noch bei meiner Mutter in der Küche helfen und hier und da, also eigentlich ist sie schon komplett der emotionale Anker von dieser bisher zweiteiligen Reihe. Deswegen weiß ich nicht, wie das funktioniert.
Weiß man, warum sie nicht zurückgekommen ist? Oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, dass die andere Hälfte von dem großen Aber ist, sie ist Executive Producerin und viele legen das so aus mit, naja, es ist ja auch cool, dass sie da zumindest in einer mächtigen Position theoretisch ist und dieses Franchise jetzt eher hinter den Kulissen lenken kann.
Das kann ja auch eine persönliche Entscheidung sein, dass das einfach eine Phase ist ihres Lebens, die durch ist. Ja.
Also es sieht jetzt nicht aus, als gab es da irgendwie böses Blut hinter den Kulissen oder so. Ich gönne ihr das absolut, was auch immer sie macht. Als Fan wäre es halt natürlich irgendwie schöner gewesen, wenn sie Teil von dem Ganzen gewesen wäre. Es gibt aber ein zweites Aber, was ich auch noch hinzufügen würde, nämlich Maria Canals Barrera ist dabei und sie spielt die Mutter von der Demi Lovato-Figur in den ersten zwei Teilen, was er heißen könnte.
Wenn erwartet uns da eine Tragödie, Matthias?
Ja, ich glaube keine Tragödie. Ich wollte gerade eher in den Hoffnungsschimmer springen und sagen, wenn die Mutter vorkommt, vielleicht gibt es da dann ein Cameo oder einen versteckten
der jetzt noch nicht bekannt ist.
Auftritt. Okay. Das wäre natürlich irgendwie cool. Und es gibt noch irgendwie so einen anderen Grund, warum ich sehr gespannt irgendwie auf den Film bin, weil es ist ja auch so ein bisschen Vermächtnisverwaltung seitens Disney und wie das Ganze so im Disney-Plus-Kontext funktioniert, finde ich immer irgendwie ganz spannend. spannend. Die haben ja damals den Streamingdienst gestartet, klar, mit großen Serien wie The Mandalorian und Co. Aber es gab ja damals auch schon High School Musical, Musical The Series und so weiter. Oder jetzt zuletzt haben sie auch die Descendants Reihe mit einem neuen Teil fortgesetzt, wo, glaube ich, auch dieses Jahr ein neuer kommt, nämlich die zweite Hälfte.
Wie viele Descendants-Filme gibt es denn überhaupt schon?
Es gibt die drei Originalfilme und dann kam, glaube ich, vorletztes Jahr der Rise of Red und dieses Jahr kommt dann
okay.
Rise of Red 2.
Ich sehe, du bist da auch voll im Stoff.
Natürlich, das ist das große Kenny Ortega-Vermächtnis, wo wir übrigens dabei sind. Meine allergrößte Hoffnung ist, dass Camp Rock alle Streaming-Rekorde bei Disney Plus so sprengt, dass sie gar nicht mehr anders können als High School Musical 4 endlich grünes Licht geben. Und ich weiß noch, dass ich glaube, irgendwann mal in diesem Podcast über die finale Staffel von der Serie gesprochen habe und schon damals meinen Wunsch formuliert habe, wie awesome wäre es denn, wenn nicht nur Olivia Rodrigo zurückkehren würde, sondern eben auch Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale und wie sie alle heißen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, Disney kündigt dieses Jahr High School Musical 4, directed by Kenny Ortega, mit all diesen Leuten an. Das könnte schon so einer der...
Wir wollen jetzt mal nicht in Wunschträume abgleiten, Matthias.
Das ist aber, ja, das wünsche ich mir für dieses Jahr.
Aber hier bei dem Film, bei Camp Rock 3, hat nicht Kenny Ortega die Regie.
Regie ist tatsächlich hier, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Veronica Rodriguez. Auch aufpassen, wen ihr da googelt. Es gibt da jemand anderen, der eine ganz andere Filmografie vorzuweisen
hat. Okay, Matthias, du bist in Abgründe gestürzt bei der Recherche für diesen Podcast.
Aber Veronica Rodriguez und auch die Drehbuchautorin Adie Faye haben schon zusammen das Slumber Party gemacht, auch was bei Disney Plus kam und so sehr teenie-orientiert war, genau, viel gut, Komödie, Coming of Age und ich glaube, das ergibt schon irgendwie Sinn, aber ja, Kenny Ortega ist leider eher bei der High School Musical beziehungsweise bei der Descendants Ecke und er war jetzt auch schon beim neuen Descendants Film gar nicht mehr dabei, ich weiß gar nicht, was Kenny Ortega gerade macht und das bereitet mir irgendwie Sorgen.
Der Name fällt ja immer mal irgendwie im Musical oder sonst was Bereich.
Also ich hoffe, er macht gerade was Tolles.
Na gut, aber wir wissen noch nicht genau, wann Camp Rock 3 zu Disney Plus kommt, oder?
Sommer 2026 ist so das grobe Zeitfenster. Ich glaube, er gibt auch Sinn, irgendwie so ein Fan-Lagerfilm irgendwie in den Sommermonaten rauszubringen.
Ja, das wäre natürlich logisch. Ja. Sehr schön. Dann können wir vom Sommer 26 in den Herbst 26 springen. Da ist nämlich auch nur diese grobe Einordnung bekannt zu dem neuen Netflix-Film Quasimodo. Mal weg von den englischen Produktionen haben wir hier mal eine französische mit reingenommen. Der Name ist sicherlich nicht nur Disney-Films, Filmfans bekannt als Hauptfigur von Der Glöckner von Notre Dame, sondern auch literaturbelesenen Menschen. Das ist natürlich die Romanfigur von Victor Hugo. Der hat den 1831 veröffentlicht, Der Glöckner von Notre Dame oder Notre Dame de Paris, wie der im Französischen heißt. Und entsprechend nimmt der Film sich auch das bucklige Vorbild dieser fiktiven Figur, aber aus der Realität tatsächlich. Also die orientiert sich natürlich an der berühmten Figur, aber sagt, okay, wer war denn der Mann, der wirklich dahinter stand? Und die setzt er dann ins Zentrum, um seine Geschichte zu erzählen. Wir reisen also ins Paris des Jahres 1830. Das ist am Vorabend der Juli-Revolution, bei der dann König Charles X. gestürzt wurde. Kann man kennen, wenn man dieses berühmte Gemälde von Eugène Delacroix kennt, wo sie so mit wehender Flagge die Freiheit dem Volk vorausläuft. Eines der berühmtesten französischen Gemälde so. Und ironischerweise spielt dieser Film also in der Zeit auch, wo Les Misérables angesiedelt ist. Und das ist ja auch ein Victor Hugo-Roman. Insofern kommt da irgendwie alles Französische gefühlt zusammen in diesem Film. Und zugleich wütet auch die Cholera-Epidemie in dieser Zeit in Paris. Also es ist viel los, viele Unruhen in Paris, sowohl politischer als auch gesellschaftlicher Natur. Und da wird jetzt Quasimodo so ein bisschen aufgerieben zwischen den Unruhen und einer unmöglichen Liebe, die wir vielleicht auch schon aus den Filmen kennen. Mal gucken. Genau, viel mehr ist noch gar nicht bekannt. Ich aber bin ja ein großer Fan geworden in den letzten Jahren von diesen bildgewaltigen Abenteuerfilmen, die aus Frankreich so zu uns rübergeschwappt sind. Vor allem auch erst im Kino, wo sie leider mal ein bisschen untergegangen sind, aber dann auch später im Stream. Also ich denke so an die drei Musketiere-Filme, die es gab oder Der Graf von Monte Cristo letztes Jahr. Und sowas Ähnliches auch hoffe ich mir hier so ein bisschen. Mal gucken, wie viel Geld Netflix da hat springen lassen. Und natürlich ist auch der Star, der den Quasimodo spielt, wichtig hier zu beachten, schon einer der größten französischen Stars überhaupt, Vincent Cassel.
Oh ja.
Woher kennst du Vincent Cassel, Matthias?
La Haine.
Ja, der Hass La Haine, ja. Oceans 12 erinnere ich mich ihn auch immer sehr gerne.
Das ist natürlich legendär.
Und später war er dann auch noch in Westworld und so. Also ist schon immer als Franzose auch in internationalen Produktionen dabei.
Black Swan fand ich noch richtig gut.
Er hat ja schon eine andere quasi Disney-Verfilmung gemacht mit Die Schöne und das Biest als Realfilm, auch aus Frankreich. Der war so, naja. Insofern kann er jetzt als Quasimodo Neues beweisen. Und weil der halt auch, wenn er jetzt vielleicht so ein Buckligen oder so spielt. Er ist ja auch dafür bekannt, dass er so Bewegungsabläufe und Akrobatik richtig kann, sich so verrenken. Da verspreche ich mir viel davon, dass er vielleicht auch körperlich viel aus der Rolle rausholt. Mhm. Bin sehr gespannt. Regie führt Jean-François Richer. Und den kann man kennen, wenn man so unterschiedliche Filme wie Plane mit Gerard Butler gesehen hat oder Assault on Precinct 13 2005 mit Ethan Hawke oder Public Enemy Number One, da gab es 2 Filme von und da hat auch schon Vincent Cassel die Hauptrolle inne. Insofern, der hat schon große Filme auf jeden Fall gemacht, deshalb mal gucken, was er hier für Netflix strickt und ich habe natürlich auch die Disney-Glöckner von Notre-Dame-Verfilmung gesehen und mehrfach gesehen und geliebt. Insofern bin ich sehr gespannt. Da warten wir ja schon länger auf eine Live-Action-Version, die bisher nie gekommen ist von Disney. Insofern nehme ich gerne, was hier Netflix zu bieten hat. Bin gespannt auf Quasimodo im Herbst 26.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
So, jetzt geht's aber zurück in die Romanzen. Matthias, was hast du uns mit einem noch unbekannten Start bei Netflix mitgebracht?
Ja, schon wieder eine Rom-Com. wir haben hier einen Film über eine erfolgreiche Unternehmerin, die für die Firma Air Cruise arbeitet, beziehungsweise die sie sogar gegründet hat und dort ein recht strenges Regiment führt. Jackie, unsere Protagonistin, findet nämlich Beziehungen am Arbeitsplatz nicht so geil und verbietet das strengsten unter ihren...
Verbietet den Titel Office Romance?
Ja, genau, könnte man so sagen. Ich habe den Titel gesagt. Office Romance, genau. Und dann passiert es natürlich, wie es passieren muss. Es kommt ein neuer Angestellter in die Firma, ein Anwalt. Und da wird ihr eigenes Regelwerk auf die Probe gestellt, weil plötzlich sind da Anziehungen und Gefühle und was weiß ich was. Regie führt Ol Parker. Das ist eigentlich jemand, den man sich holt, wenn man sowas ins Kino bringen will. Bitte Rom-Coms wieder ins Kino bringen. Der hat nämlich zuletzt Ticket to Paradise gemacht, was ja hier mit Julia Roberts...
Diese Destination-Wedding-Eltern-Versöhnungs-Vielleicht-Geschichte.
Genau. Ja. Julia Roberts, George Clooney, das war ja eine der größeren namhaften Mid-Budget-Rom-Coms, die in den vergangenen Jahren so ins Kino kam und glaube auch recht erfolgreich war. Jetzt dreht er seinen neuen Film für Netflix. Natürlich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, er hat Mamma Mia, Here We Go Again gedreht. Das ist ja so einer der Feel-Good-Filme schlechthin in diesem Jahrhundert, könnte man sagen. Wo ich jetzt nicht so ein Riesenfan war, war seine Best Exotic Marigold Hotelfilme, diese 1, 2...
Hast du was gegen Rentner in Indien?
Nö, überhaupt nicht, aber weiß nicht, da war nicht so wirklich der Esprit da, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also sowas wie Ticket to Paradise, der hat für mich schon viel besser irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, so die Dynamik und all das, was er in Mamma Mia eingefangen hat, wenn er sowas nochmal machen würde, das wäre natürlich ein absoluter Traum, weil da funktioniert natürlich alles. Gut, da hat er auch sehr gute Musik auf seiner Seite, die, glaube ich, einfach so einen Film vorwärts bewegen kann. Hier, dieser Name ist in diesem Podcast schon mal gefallen und ich glaube, es ist ein Garant für hochemotionales Kino bzw. hochemotionale Serien. Brad Goldstein ist hier federführend und auch in der Hauptrolle.
Kennen wir natürlich
unterwegs.
Aus Ted Lasso beziehungsweise der wunderbaren neuen Serie Shrinking.
Shrinking, genau. Das sind so seine 2 Credits, glaube ich, wo man sagen kann, das ist jemand, der emotionales Schreiben sehr gut versteht. Er hat sich auch hier mit Joe Kelly zusammengeschlossen. Das ist auch einer der Autoren von Ted Lasso und überhaupt hat eigentlich eine Serienlegende, hat hier Detroiters, Saturday Night Live, How I Met Your Mother, keine Ahnung. Also die Credits gehen gute 20 Jahre. Gute 30 Jahre wahrscheinlich inzwischen. Zurück, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Hauptfigur wird gespielt von Jennifer Lopez, die ja auch schon die eine oder andere Rom-Com, größeren Hollywood-Film gedreht hat. Brad Goldstein selbst spielt die 2. Hauptrolle. Er ist der gut aussehende Anwalt, der dann neu in die Firma reinkommt.
Er darf also mitschreiben und mitspielen.
Genau.
Das macht er ja in Shrinking auch schon ganz gut. Oder?
Ja,
einfach so in all seinen Serien, wo man merkt, der kann auch sich über sich selbst gut lustig machen, habe ich jetzt am Start von Staffel 3 von Shrinking festgestellt, wo ich gelacht und geweint und alles gefühlt habe.
Nee, also bei dem bin ich eigentlich immer froh, wenn ich ihn irgendwo sehe. J-Lo eigentlich auch. Ansonsten haben wir hier eine kleine Reunion, nämlich Edward James Olmos spielt ihren Vater und das hat er schon mal 1997 in dem Film Selena getan, wie ich gestern herausgefunden habe bei der Recherche für den Film. Ich habe Selena tatsächlich noch nicht gesehen, aber vielleicht ist das mal ein Anlass, den Film nachzuholen. Ansonsten in den Nebenrollen haben wir Leute hier wie Ex-Doctor Who, Jodie Whittaker, wir haben Amy Sedaris, die man vor allem als Stimme aus BoJack Horseman oder so kennt, Tony Hale, auch immer ein sehr unterhaltsames Gesicht, Bradley Whitford, Betty Gilpin, sind schon coole Leute dabei und ich glaube, das könnte so, wenn wir sagen Anfang, oder weiß gar nicht, wann die jetzt genau kommen, aber Good Sex von Lena Dunham wird, glaube ich, eher so die Rom-Com, die ein bisschen mehr dran interessiert ist, das ganze Rom-Com-Konstrukt auf den Kopf zu stellen oder zu hinterfragen, oder so wie ich Lena Dunham kenne, sind da deutlich, weiß nicht, ist der Umgang mit den Figuren sicherlich ein bisschen härter, also jetzt nicht hart im Sinne von brutal, sondern herausfordernder.
Hinterfragend, was Gefühle bedeuten und
genau,
so.
Genau, und ich glaube so Old Parker ist eher so halt klassische Rom-Com, erinnert an eben die Hochzeit des Genres. Leider nicht Meg Ryan hier dieses Mal mit dabei, aber
aber wer weiß, wenn diese Office-Romance Erfolg hat, braucht man vielleicht bald einen Wedding-Planner.
Vielleicht ist das ja auch alles insgeheim so ein Shared Universe. Gibt es da schon irgendwelche Fantheorien, dass eigentlich all diese Netflix-Rom-Coms hier so setted up?
Du kannst es jetzt ins Leben rufen, Matthias, diese Theorie.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Sehr schön. Also wir wissen noch nicht, wann Office Romance kommt. Kann nächsten Monat passieren, kann auch erst im Dezember passieren, aber 2026 ist sie uns eigentlich sicher, hat Netflix bestätigt. Sehr schön. Dann gehe ich mal weiter zu einem Streaming-Dienst, den wir noch gar nicht hatten, diesen Podcast, nämlich Apple TV. Da kommt am 4. September Mayday. Das ist ja der gängige Hilferuf, wenn man Hilfe braucht, irgendwie im Not oder abgestürzt im Flugzeug oder auf Schiff oder was auch immer. Und hier habe ich es reingenommen, weil es als Buddy-Duo, was da mitspielt, so wahnsinnig ist, dass ich dachte, wie kann das funktionieren? Denn diese Action-Komödie wird angeführt von Ryan Reynolds und Kenneth Branagh. Also Deadpool und Gilderoy Lockhart in einem Film. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich finde es irgendwie geil. geschrieben und dann auch noch sehr spannend geschrieben wurde diese Buddy-Komödie auch von John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Und die sind ja so ein Regie-Drehbuch-Duo, die schon total überzeugt haben in Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, ein ganz toller Film, der jetzt zu Unrecht im Kino untergegangen ist. Und die auch sowas wie zum Beispiel Game Night gemacht haben oder Vacation, wir sind die Griswolds. Also sie haben immer so eine sehr besondere Mischung von Action und Humor, die gut zusammenpassen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was sie mit Mayday anstellen. Und mit dieser Geisteshaltung im Hinterkopf, das ist irgendwie eine Buddy-Komödie, aber irgendwie passiert auch mehr, ist es dieser Film gekommen, um das Spionage-Thriller-Genre auf den Kopf zu stellen. Denn es geht darum, dass ein ambitionierter US-Navy-Pilot, Lieutenant Troy Kelly, Spitzname Assassin, was glaubst du, wer den spielt von den beiden?
Wenn du so fragst... Ich hoffe, Kenneth Branagh.
Nein, es ist Ryan Reynolds, der ambitionierte US-Pilot. Der wird während des Kalten Krieges auf eine geheime Mission nach Russland geschickt. Und die läuft leider schief und er bleibt auf feindlichem Gebiet in der Wildnis zurück. Schlechte Aussichten also für ihn dann als US-Amerikaner in Russland. Allerdings trifft er auf den ehemaligen KGB-Agenten Nikolai Ustinov. Ja, okay. Jetzt haben wir Kenneth Branagh, der eine Schwäche für US-amerikanische Kultur mitbringt. Also der mag amerikanische Sachen. Und der glaubt dann also erstmal, er hätte sein letztes Stündlein hätte geschlagen, aber da kommt dann doch eine ungewöhnliche Allianz wahrscheinlich und vielleicht sogar Freundschaft zustande. Und es gibt erst ein Bild zu diesem Film, wo die beide so von oben gefilmt im Schnee liegen, eigentlich fast wie bei so einer Rom-Com, wo ich dachte, der Schnurrbart ist nicht so groß wie bei Poirot in Mord in Orient Express bei Kenneth Branagh, aber es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Und ich finde es auch witzig, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Kenneth Branagh als Nordire einen Russen spielt. Ich weiß nicht, wie er auf diese Rolle festgelegt wurde, aber es ist schon häufiger passiert. Weißt du wo?
Also ich musste als allererstes natürlich an den großen, meisterhaften, wirklich voluminösen Film Tenet von Christopher Nolan denken,
wo er André Sator
spielt und natürlich seinen russischen Akzent hat er davor schon in Jack Ryan Shadow Recruit.
Sehr gut, Matthias, ich bin beeindruckt.
Ja, ich war nicht so beeindruckt von seinem Akzent damals, aber ich muss sagen, also die Performance, die er in Tenet da raushaut, also wenn er sowas ansatzweise nochmal hier in dem Apple-Film macht.
Und jetzt auch in einem richtigen Comedy-Kontext, da darf er ja auch ein bisschen übertreiben.
Stimmt, ja.
Also ich bin sehr gespannt. Und dann spielen noch im Cast so Leute wie David Morris oder Maria Bakalova mit, die wir aus dem Borat-Nachfolger kennen. Ja, also ich höre heraus, du würdest wahrscheinlich auch den Film gucken. Ist sonst Ryan Reynolds jemand, der dich eher abschreckt oder eher anzieht oder dir egal ist, wenn du den Film guckst?
Oh, ich weiß nicht, momentan eher ein kompliziertes Verhältnis mit Ryan Reynolds. Also in diesem Fall bin ich definitiv mehr wegen Kenneth Branagh gehypt. Ich weiß nicht, Ryan Reynolds ist gerade irgendwie ein bisschen too much.
Ja, da ist gerade so viel präsent, ne? Aber in der Kombination finde ich es auch einfach witzig und werde garantiert dann am 4. September Mayday bei Apple einschalten. Gut, wir gehen wieder zurück zu Netflix, denn wir müssen einfach sagen, Netflix hat die meisten Filme schon vorab angekündigt, deshalb haben wir ein leichtes Netflix-Übergewicht in diesem Podcast. Nichtsdestotrotz, Matthias, was ist denn Here Comes the Flood?
Ja, unter dem Titel wusste ich auch lange Zeit gar nicht, was ich mir vorstellen soll. Ich hatte den mir einfach mal auf die Liste gepackt, weil ich gelesen habe, Robert Pattinson und Denzel Washington spielen die Hauptrollen. Da war ich okay.
Check.
Genau, check. Dann habe ich reingelesen und festgestellt, oh ja, das klingt wirklich interessant und war dann erleichtert, dass ich den Film nicht einfach nur reingenommen habe wegen den Stars, sondern wir haben hier einen Heist-Thriller, das ist generell schon mal ein Genre, in dem ich mich sehr zu Hause fühle, würde ich sagen. Es geht, ehrlich gesagt, hält sich Netflix sehr kryptisch, um was es genau geht. Wir haben einen Bankwächter, eine Kassiererin oder einen Kassierer und einen Meisterdieb, eine Meisterdiebin. Ich weiß nicht mal, wer genau welche Rolle spielt. Die dritte Hauptrolle wird nämlich hier von Daisy Edgar Jones gespielt. Die drei kommen, ja, wirklich fantastischer.
Wie hast du sie so lange von mir zurückgehalten, Matthias?
Ja, weil ich das gestern auch erst rausgefunden habe. Ich war bisher immer nur, der Film ist gedancelt, yes, und er ist gepattensend, yes. Das sind schon zwei gute Sachen. Und dann gestern noch rausgefunden, dass hier Twisters, Normal People Star, Daisy Edgar Jones, die hier auch diesen ganz tollen, wo die Flusskrebse schwimmen. Nee, oh Gott, das war
gerade. Der Flusskrebse, ja. Where the Crawdads Sing ist der englische Titel, hast du
genau,
völlig recht.
Genau, wo der Gesang der Flusskrebse, also sehr tolle Besetzung. Dina Guerrero aus Walking Dead ist dabei, Sean Harris, der hier Bösewicht in mindestens zwei Mission Impossible Filmen war, ist auch dabei. Drehbuch geschrieben hat Simon Kinberg, der Hit und Misses in meinen Augen. Ich meine, der hat sehr viel bei den Fox X-Men rumgemacht, hat uns Classics wie Mr. und Mr. Smith geschenkt hier, Brad Pitt, Angelina Jolie, die Version. Hat damals auch den ersten Sherlock Holmes von Guy Ritchie mitgeschrieben. Angeblich macht er eine neue Star Wars Trilogie.
Okay.
Das ist aber natürlich mal, wie immer bei Star Wars so und so.
Kann auch wieder abgewirrt sein,
genau,
werden morgen.
Der hatte halt auch so ein paar Gurken gemacht, wie hier diesen 355, dieser All-Female-Agentenfilm, wo so Diane Kruger, Jessica Chastain.
Den habe ich gar nicht geguckt, den
dabei waren.
Schon
ja,
vorab.
Der war auch
kein
nicht
Interesse.
Sehr, sehr gut. Jumper geht irgendwie auf seine Kappe, da hat er es.
Ich habe ein Herz für Jumper tatsächlich, aus irgendwelchen Gründen.
Wegen Christensen. Ja, nee, ja, Jumper, glaube ich, müsst ihr auch mal wieder schauen, schon lange nicht mehr gesehen. Und nee, ich glaube, was noch so wirklich ein Argument für diesen Film ist, Fernando Meirelles auf dem Regiestuhl. Der hat damals City of God gemacht. Das war, glaube ich, so seine Eintrittskarte in die große internationale Filmwelt, wo wirklich jeder damals komplett besessen von dem Film war. Einfach die Machart, diese Erzählweise. Hab den auch vor ein paar Jahren, kam der nochmal im Kino, da habe ich nochmal geschaut. Und der ist schon sehr, sehr hypnotisierend erzählt. Der ewige Gärtner fand ich auch noch stark. Mhm. Die Stadt der Blinden leider bis heute nicht gesehen. Er hat leider bei Netflix bisher erst einen Film gedreht, das war Die zwei Päpste und den fand ich furchtbar. Deswegen weiß ich jetzt nicht, aber Die zwei Päpste ist auch ein völlig anderes Genre, völlig anderes Thema. Ich glaube, so Here Comes the Flood, so von ihm einen Heist-Thriller zu sehen, das könnte schon interessant sein, weil er jetzt nicht der prädestinierte Action- oder Thriller-Regisseur ist, sondern eher jemand, wo ich das Gefühl habe, der kommt mit so einer Perspektive des Weltkinos in dieses Genre, hat sich wirklich einen sehr illustren Cast jetzt zusammengesucht und ich glaube, also so Netflix pocht vor allem bei der Umschreibung des Plots auf das Wort unkonventionell. Und das macht mich dann einfach neugierig. So, wenn sie nicht so viel drüber verraten wollen, gibt es da sicherlich so die eine oder andere geniale Idee, mit der sie sich diesem Genre annähern. Deswegen könnte natürlich komplett nach hinten losgehen, aber
schon wegen der Stars eigentlich einen Blick wert.
Ja, auf alle Fälle. Also das.
Also man weiß wirklich nur, es ist ein unkonventioneller Raubüberfallsfilm und
genau,
ist
und du
nicht
hast halt diese
bekannt.
Drei Rollen, Bankwächter, Kassierer und Meisterdieb und die sind irgendwie verstrickt, haben sich vielleicht abgesprochen, haben sich verraten, haben sich betrogen, was auch immer da passieren kann. Ich bin mir sicher, sobald da der erste Trailer oder so da ist, wird man ein bisschen mehr geben, aber bisher gibt es echt nur so zwei, drei Rahmenpunkte und halt,
ja. Was dann die Flut im Titel von Here Comes the Flood ist, müssen wir noch herausfinden. Das erschließt sich nicht sofort nach dieser Handlung, aber ich werde es auf jeden Fall gespannt tun. Im
Robert Pattinson hat übrigens auch schon einen guten Heist-Film gemacht. Tenet heißt er, falls ihr ihn nicht kennt.
Haben wir heute auch schon drüber geredet, ja, Matthias. Ja. Und es ist echt, wir müssen ja eigentlich mal bewürdigen, es ist unglaublich, was Robert Pattinson dieses Jahr an Filmen rausbringt. Wir haben das Drama jetzt demnächst im Kino. Wir haben die Odyssey, wo er mitspielt im Sommer für Nolan. Dann haben wir Dune 3, wo er im Dezember zu sehen ist. Vielleicht kommt auch irgendwann noch so ein Journalisten-Thriller, so ein kleinerer von Lance Oppenheim raus im Laufe des Jahres. Mal gucken. Und dieser, also hallo, der hat keine Freizeit mehr, der
kann
Herr,
kann eigentlich nur von Zendaya übertroffen werden, die mit Robert Pattinson in das Drama in Dune und in Odyssey zu sehen ist und darüber hinaus Spider-Man und hier Euphoria Staffel, was auch immer, 3 hat. Plus eventuell taucht sie in Avengers Doomsday auch noch auf, keine Ahnung.
Krass.
Also die beiden.
Es gibt Leute, die haben gerade eine gute Karriere.
Echt, es läuft.
Es läuft, läuft bei ihnen, okay. Läuft auch bei uns, wir gehen weiter zum nächsten Film. Da kommt nämlich, man weiß es nicht genau, also ursprünglich muss man dazu sagen, sollte dieser Film ins Kino kommen am 8. Oktober, deshalb hoffe ich, die Zeit bleibt etwa gleich, aber er wurde im Stream verschoben mittlerweile. Und die Rede ist von The Legend of Aang, The Last Airbender oder die Legende von Aang, der Herr der Elemente. Das ist Avatar, kein James Cameron Avatar. Der hat extra seinen Titel so gewählt, dass nicht Avatar im Titel drinsteckt, um sich da nicht irgendwie mit James Cameron zu überwerfen. Jetzt kommt er doch nur im Stream. aber Avatar, die Zeichentrickserie, ist ja eine meiner allerliebsten überhaupt animierten Serien, die so existiert. Da hat ja Netflix jetzt auch schon einen Realfilm-Remake in Serienform rausgebracht. Da kommt dieses Jahr ja auch die zweite Staffel zu raus. Aber ich war auch völlig aus dem Häuschen, als ich dann vor ein paar, wann war das, letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr angekündigt, auf jeden Fall wurde angekündigt, es kommt eine Fortsetzung zur Animationsserie in Filmform. Und sogar 3 Filme soll es insgesamt geben. Das ist jetzt der erste, der dazu kommt. Und er spielt, du kennst die Serie oder so ein bisschen? Da muss ich dir nochmal kurz einen Rundumschlag geben.
Ich weiß gar nichts. Ich habe nur den Shyamalan-Film damals gesehen.
Okay. Also wir sind in einer großen Wand, fantastisch ausgebauten Fantasy-Welt, in der 4 Nationen existieren. Feuer, Wasser, Erde, Luft, ganz schön an die Elemente gebunden. Und es gibt einen Menschen, also es gibt Menschen, die können jeweils ein Element so beherrschen. Nicht alle, aber manche, so mit besonderen Kräften. Und einen, der kann alle beherrschen, das ist der Avatar. Und der ist jetzt in dieser Serie der letzte Luft-Avatar gewesen, weil die Feuernation alle platt gemacht hat. Das war Aang. Und der hat jetzt sozusagen seine 3 Staffeln, seine Abenteuer erzählt. Da sind Sachen passiert, die spoiler ich jetzt nicht für Leute, die noch die Serie sehen wollen oder nicht. Aber diese Filme spielen jetzt sozusagen nach den Abenteuern, die wir in der Serie erlebt haben. Das heißt, alle Hauptfiguren, die wir aus der Serie kennen, Aang, Katara, Toph, Sokka, Zuko, sind jetzt Erwachsene. Und das ist natürlich aufregend, weil ich zumindest immer finde, häufig machen es sich ja animierte Stoffe leicht, die sagen, unsere Figuren müssen ja nicht altern, können wir einfach so lassen, wie sie sind. Aber jetzt haben wir sie wirklich in erwachsener Form und sie müssen sich halt neuen Aufgaben stellen, als vielleicht noch als Jugendliche. Und was man schon weiß, ist, dass jetzt Avatar Aang von einer uralten Macht erfährt, die luftbändige Kultur, die ja quasi mit ihm fast ausgestorben ist. Er war ja der letzte Luftbändiger. Last Airbender, die jetzt sozusagen vielleicht sein Volk oder was auch immer seine Kultur wiederbeleben könnte. Und damit die nicht in die falschen Hände gerät, reist er mit seinen Freunden um die Welt, um da dieses Ziel zu erreichen, bevor jemand anders dahin kommt. Also ein klassische Quest-Fantasy, wie es klingt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Und wo ich noch ein bisschen ambivalent gespalten bin, ist, dass manche aus dem englischen Sprachcast zurückkehren, zum Beispiel Katara und Sokka, die 2 Wasserstammgeschwister, manche aber neu ersetzt werden, dann aber wiederum von so interessanten Leuten neu ersetzt werden, wie zum Beispiel Steven Yeun, den du ja sicherlich kennst aus Walking Dead und anderen Filmen, der spricht jetzt den Prinz Zuko. Dave Bautista ist dabei als böser Gegenspieler und dann sind noch so Menschen wie Kehui Kwan, Taika Waititi, Freida Pinto, als weitere Sprachcast dabei. Also ja, und wenn dann auch noch die Schöpfer Dante DiMartino und Brian Konietzko als ausführende Produzenten mit an Bord sind, um zumindest so ihren Segen zu geben für diese Filme, dann hoffe ich einfach, dass das ganz toll wird und alle Gefühle von damals zurückbringt. Genau, ein Trilogieauftakt, der hoffentlich dann dieses Jahr zu Paramount Plus kommt. Also leider nicht ins Kino, aber immerhin Paramount Plus im Stream. So können wir heute darüber reden. Ja. So, und jetzt sind wir auch schon an unserem letzten Film angekommen, Matthias. Nochmal ein richtiger Banger am Schluss, ein Fantasy-Banger. Was ist das, was uns im Dezember bei Netflix erwartet?
Ich glaube, es könnte wirklich so der größte Film in dieser Liste werden. Und vor allem, wie Wie schön sich die Klammer hier schließt. Ich habe ja am Anfang kurz gut über gestreut. Aragorn und Narnia gesprochen und jetzt sind wir hier im Jahr 2026, wo im Dezember tatsächlich Greta Gerwig die lang erwartete Neuverfilmung zu Netflix bringt. Falls ihr euch erinnert, 2018 wurde das schon angekündigt, dass sich Netflix damals die Rechte an dem ganzen Stoff gesichert hatte. Die lagen ja lange Zeit bei Walden Media, die zusammen erst mit Disney und später mit 20th Century Fox die Kinofilme rausgebracht haben. 2005 fing das an, der König von Narnia, dann kamen noch zwei Fortsetzungen, Prinz Caspian und dann die Reise auf der Morgenröte. Dann war immer eigentlich noch ein vierter Film geplant, hier Joe Johnston sollte damals Regie führen.
Der silberne führen. Sessel.
Genau. Das ist hat leider nie stattgefunden. Die Verfilmung ist übrigens sehr traurig, wenn ihr den Twitter-Account von Joe Johnston mal aufruft. Da steht immer noch drin, Directing irgendwie der Silbersessel oder das hat er nie raus. Aber ich glaube, er benutzt seinen Twitter-Account seit 800 Jahren auch nicht mehr. Auf alle Fälle haben sich ja Leute lange gefragt, was genau hat Netflix vor? Kommt da ein Film? Kommt da eine Serie? Machen sie es wie bei The Witcher oder so? Aber Netflix hat sich scheinbar wirklich lange Zeit gelassen, um darüber nachzudenken. Das ist ja eigentlich eine sehr wertvolle Marke und vermutlich einer mit der populärsten Fantasy Stoffe neben Herr der Ringe und Harry Potter, die es da draußen gibt. Und dann 2023 wirklich die sehr aufregende Ankündigung, Greta Gerwig inszeniert diesen Film, vielleicht sogar auch noch einen zweiten. Das ist nie so richtig offiziell bestätigt worden, aber so zwischen den Zeilen und hier Flurfunk war, dass sie möglicherweise direkt zwei Filme hintereinander dreht. Jetzt kommt erstmal nur einer. Wer ist überhaupt Greta Gerwig? Sie ist als Schauspielerin groß geworden, ganz viel in dieser Mumblecore-Ecke verankert gewesen. Dann diese Connection, die sie genau zu Noah Baumbach hatte. Dann Frances Ha, glaube ich, ist schon so
ihr Durchbruch
einer
schon
der...
So
Ja, definierten Film Mistress America, 20th Century Women fand ich ganz toll. Ganz,
Little
ganz, ganz
Women
viele.
Hat sie gedreht.
Ja, ja, genau. Ja, und ja. Dann kam eben die Regiekarriere, da wäre ich jetzt dazu gekommen.
Ach so, sorry.
Die anfängt mit Lady Bird, Little Women, Barbie, also sich klassisch gesteigert von, ich drehe hier erst einen kleinen Indie-Film, dann habe ich meine Mid-Budget-Produktion und Barbie dann so der erste Blockbuster. Und die sind ja auch alle richtig gut angekommen, sind auch alle irgendwie ziemlich klug im Zeitgeist verankert. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass jemand wie sie einen Stoff wie Narnia nimmt, der ja doch eher christlich-konservativ geprägt ist, würde ich behaupten. Und ich glaube, dass man da viele Elemente vielleicht auch gar nicht mehr so erkennt, wie man das früher in anderen Verfilmungen. Es gibt ja da zum Beispiel eine BBC-Serie aus den 80ern oder so oder noch zwei andere Serienverfilmungen, die noch ein bisschen älter sind. Also ich hoffe, dass sie irgendwie frischen Wind in die Narnia-Reihe reinbringt. Und die spannendste Frage ist ja eigentlich, Moment, was hat sie denn jetzt eigentlich von diesem ganzen Narnia-Komplex verfilmt? Weil wenn ihr das nicht wisst, es gibt 7 Bücher, die alle in einer gewissen Reihenfolge veröffentlicht wurden und um das Ganze noch richtig kompliziert machen, nicht in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung spielen, sondern chronologisch nochmal ganz anders funktionieren. Und sie hat jetzt den chronologisch ersten Band verfilmt, der tatsächlich noch nie in einem Film zu sehen war. Das ist namentlich Das Wunder von Narnia, beziehungsweise auf Englisch The Magician's Nephew. Witzigerweise, C.S. Lewis, der Autor, hat das als vorletzten Band erst geschrieben, 1955, eher Der letzte Kampf schrieb. Was, Der letzte Kampf ist wenigstens auch wirklich der chronologisch letzte
der
Teil.
Letzte, ja, ja.
Aber davor kam eben Das Wunder von Narnia, was jetzt in der Chronologie, in der großen Narnia-Timeline, wenn ihr es euch so vorstellen wollt, ganz am Anfang steht. Und wir haben es dann fast so mit so einer Art Origin-Story oder fast schon noch besser irgendwie so eine Schöpfungsgeschichte.
Ja.
So, stellt euch die ersten 10 Minuten von Der Herr der Ringe vor. Das ist ungefähr Das Wunder von Narnia, also so ein Prolog, der uns hineinführt in die Welt, in die Entstehung des Ganzen. Das heißt, wir haben auf alle Fälle keine eigentlich der ikonischen, vertrauten Narnia-Figur, die Pattinson-Geschwister, wie heißen sie?
Pevensey.
Oh Gott. Pevensey-Geschwister. Aber ich habe die Filme noch nicht alles geschaut. Ich wollte gerade sagen, die Pettigrew-Geschwister, aber das wäre komplett falsch gewesen. Egal. Die tauchen dort nicht auf, stattdessen lernen wir neue Figuren kennen. Der erste ist hier der Diggory Kirk. Der ist unser männlicher Protagonist und Polly Plummer, seine Nachbarin, der über den Weg läuft. Das ist die weibliche Protagonistin. Die beiden entdecken mehr oder weniger absichtlich, unabsichtlich dieses geheime Land Narnia. Verortet ist das laut ersten Setbildern im Zweiten Weltkrieg, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, was auch interessant ist, weil in der Buchvorlage spielt das deutlich früher. Das
da heißt, waren ja die Pevensey-Geschwister eigentlich im Zweiten Weltkrieg aufs Land geschickt worden. Ja.
Das heißt, hier hat definitiv schon ein kreativer Einschnitt stattgefunden seitens Gerwig oder wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, was ich schon mal spannend finde. Carey Mulligan spielt die Mutter von dem Diggory. Das ist so bisher eine der bekanntesten schauspielenden Personen, die mit dem Cast verbunden wird. Wir haben hier auch noch Daniel Craig in einer nicht definierten Rolle. Laut Gerüchten soll Meryl Streep Aslan sprechen, ist natürlich noch nicht bestätigt.
Also ich dachte, Daniel Craig wäre schon bestätigt als der der Onkel, zu dem sie da waren.
Hätte ich auch gesagt, ja, ja. Aber ich konnte jetzt gestern keine offizielle Bestätigung.
Ich habe auch das Buch nochmal gehört, tatsächlich, als früher mal gelesen. Ich habe das nochmal gehörend aufgefrischt und es gibt eigentlich nur eine Rolle, ja, ja, auf die er passt. Ja, ja. Also er muss
auf alle Fälle.
Der Magician, der titelgebende Magician des Nephews sein.
Und dann ist natürlich noch die große Frage, wer spielt die Bösewichtin? Die White Witch Jadis. Da waren die Gerüchte natürlich super wild. Ich glaube, der allererste Name, der in Verbindung gebracht wurde, war Charlie XCX, die ja gerade ungefähr in jedem Film irgendwie dabei ist.
Saoirse Ronan war irgendwie auch mal so
genau,
im Gerücht.
Margaret Qualley war ja irgendwie dabei. Letzten Endes geworden ist es. Und ich glaube, das ist auch eine sehr tolle Wahl. Emma Mackey.
Ja, die aus sogar, Sex Education.
Genau, die hier in Barbie ja auch schon so eine ganz kleine Nebenrolle.
Da wurden schon Connections geknüpft.
Genau, also das heißt, die Gerwig, die Greatwick Connection ist schon da. Emma Mackey fand ich auch ganz toll in dem Emily Bronte Biopic.
Ja, ja.
Was vor ein paar Jahren kam, das würde ich sagen, ist so bisher ihre schauspielerisch beste Leistung. Gespielt in den anderen Filmen wurde die White Witch von Tilda Swinton, ist natürlich eine Hausnummer, da ranzukommen.
Aber sie ist ja jetzt eine jüngere und ganz andere Version einfach.
Genau. Ja. Was natürlich auch noch spannend bei dem Film ist, er kommt erstmal ins Kino, exklusiv in IMAX, wo ich gespannt bin, wie das in Deutschland geregelt wird, weil es gibt ja gar nicht so viele IMAX.
Exklusiv in IMAX, gar nicht auf andere Leinwände?
Das war der Deal und das war ja auch das, was irgendwie, einerseits wurde das sehr begrüßt mit, okay, Netflix lässt sich da auf einen ziemlich großen Kinostart ein, aber gleichzeitig das nur auf IMAX-Leinwände zu limitieren, könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch so die eine oder andere Auflockerung kommt. Das findet auf alle Fälle Thanksgiving, also November 2026 statt und der Netflix-Start, der reguläre, ist dann
bestimmt
irgendwann
zu Weihnachten.
Im Dezember. Ich denke, das werden die so positionieren wie Rebel Moon, wie Knives Out, der dritte Teil, der jetzt kam. Das wird der große Weihnachtsblockbuster von Netflix. Ich glaube, da setzen sie auch Hoffnung rein, dass der vage Plan ist ja, dass wirklich alle 7 Bücher verfilmt werden sollen. Ich meine, ich trete gerade einen Schritt zurück und sage mir, naja, zeig mir eine Filmreihe, die sowas geschafft hat. Also, dass Harry Potter irgendwie mit seinen 8 Filmen existiert, ist ja rückblickend wirklich ein Wunder.
Ja.
Also das.
Aber ich finde es schon spannend, weil sie ja wirklich die Aufgabe sich gesetzt haben, gesagt, okay, wir nehmen wirklich das chronologisch erste Buch. Also sie hätten es ja auch wieder mit dem berühmtesten Lion, Witch and Wardrobe, der König von Narnia, machen können.
Ich glaube, das ist irgendwie auch jetzt der große Selling Point. Wir zeigen euch Narnia, ihr kennt die Marke, aber wir zeigen euch wirklich was Neues. So, die Geschichte habt ihr noch nicht gesehen im Kino irgendwie.
Und dann können sie ja trotzdem ihre Easter Eggs schon mal streuen, weil es gibt ja schon viel, was dann auch auf spätere Filme hindeutet.
Und vor allem, du kannst halt auch
Geschichte.
Den Hype dann aufbauen zu, und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, den ihr alle kennt irgendwie. Und also,
zu den Geschichten, die tatsächlich richtig geradlinig irgendein Abenteuer erzählen und nicht, also ich bin echt gespannt, was sie aus dieser Buchvorlage machen, muss ich ja zugeben.
Also nachdem ich die ersten 3 auch nochmal gesehen habe, die müssen sich echt was einfallen lassen. Die Geschichten sind teilweise so dünn.
Ich gebe zu, also ich bin ja großer Fantasy-Fan, aber C.S. Lewis, Narnia ist nicht mein liebstes Universum, was so existiert. Aber weil es halt so groß ist und so viel Potenzial eigentlich in sich birgt, wenn da jetzt jemand wie Greta Gerwig kommt, ich habe große Hoffnungen. Ich will das auch im Kino gucken, auf jeden Fall.
Und es bestimmt ja auch die Chance, dass sie sagen, okay, wir haben die 2, 3, 4 Hauptfilme und vielleicht gibt es dann den einen Teil in der Spin-off-Serie erzählt oder so. Oder wir weiß nicht, die können ja eigentlich sehr, sehr flexibel mit dem Stoff umgehen. Und deswegen finde ich es schon nochmal interessant, ob Netflix da auch so Next Step geht von, okay, Witcher war irgendwie so eine Blaupause, wie können wir so ein Franchise möglichst groß ausrollen und jetzt machen wir das richtig gut.
Ja. Also ihr merkt schon, wir sind gehypt auf den Dezember und wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, ein bisschen tiefer einsteigen, haben Joana und ich auch schon Ende letzten Jahres einen Podcast dazu aufgenommen, was schon bekannt ist zu dieser großen Fantasy-Verfilmung bei Netflix und was vielleicht noch für andere Fantasy-Filme kommen. Also hört da auch gerne noch rein. Damit haben wir jetzt unsere 10 Streaming-Filme, auf die wir uns 2026 somit am meisten freuen, vorgestellt. Und weil wir bei unserer Recherche noch auf so ganz viel andere kleine Sachen gestoßen sind, wo wir dachten, ist irgendwie auch interessant, wir können uns nicht entscheiden, haben wir jetzt am Ende noch so ein paar kleine Tipps, die wir gern reinwerfen wollen und wo ich immer sage, Matthias, zu jedem nur so einen Satz, um die Vorfreude zu schüren, maximal 2, damit wir es kurz halten. Und wir wechseln uns einfach ab und schmeißen die uns, weil wir es am Anfang schon so schön gemacht haben, gegenseitig in den Kopf. Ich fange mal an mit Swapped bei Netflix, kommt irgendwann 2026. Eine animierte Körpertauschkomödie, nur dass hier nicht 2 Menschen, sondern ein Nager und ein majestätischer Vogel, den die Körper tauschen. Gesprochen von Michael B. Jordan und Juno Temple.
Okay.
Das klingt lustig, oder? Also wir haben ja jetzt nächstes Jahr auch den Pixar-Film Hoppers, der ja auch so einen Körpertausch, aber mit Menschen macht. Und dann zieht jetzt Netflix nach mit Swapped. Bin gespannt. Was hast du noch mit?
Ich habe eine Sportkomödie mitgebracht. The Dink bei Apple TV mit Ben Stiller, Jake Johnston. Und warum ich neugierig bin, ist der Regisseur Josh Greenbaum. Der hat die sehr berührende Netflix-Doku Will & Harper gemacht, hat den absurd lustigen Barb and Star Go Vista Della Mar gemacht. Also falls ihr wirklich mal einen Film sucht, der wo ihr euch vor Lachen nicht mehr halten könnt, dann könnt ihr den anschauen. Hat allerdings auch den wirklich schmerzhaften Doggy-Style Strays gemacht. Diese Hundekomödie, also das kann alles werden, aber zumindest mal einen Blick wert vielleicht.
Okay, sehr gut. Ich habe noch mitgebracht, um noch ein bisschen Franchise hier reinzubetragen, Heartstopper Forever. Da gab es ja die wunderbare Netflix-Serie Heartstopper, die nach 3 Staffeln leider abgesetzt wurde und die jetzt zum Glück einen Abschlussfilm zum Liebesglück von Nick und Charlie erhält, irgendwann 2026. Yay, ich bin dabei. Gut, du bist wieder dran, Matthias.
Madden bei Amazon Prime über die Football-Legende John Madden, ein Sportkommentator, ein Coach und generell eine einflussreiche Persönlichkeit des Sports, gespielt von Nicolas Cage, flankiert von Christian Bale, Catherine Hahn, John Mulaney, Sienna Miller. Directed by David O. Russell, der ja eher eine sehr problematische Person ist, aber er hat uns halt wirklich brillante Filme geschenkt, wie diese tolle Jennifer Lawrence Trilogie,
Joy,
American Hustle, Joy, Silver Linings Playbook, yeah, und auch noch so andere Sachen wie Amsterdam's Three Kings, The Fighter, also eigentlich schon ein guter Regisseur.
Mal gucken, was das im Netflix-Kontext
ein oder zwei wird. Augen zudrücken.
Ist Amazon, das Netflix? Amazon. Ist das, haben wir noch einen Amazon-Film. Sehr gut. Ich habe als letztes noch Animals bei Netflix mitgebracht. Nachdem Ben Affleck Netflix gerade schon mit The Rip als Schauspieler aufgemischt hat, kehrt er jetzt als Darsteller und Regisseur zurück und erzählt von einem Bürgermeisterkandidaten in L.A., dessen Sohn entführt wird. Ich hoffe mir also Thriller-Spannung, wie er das nur kann, wie in The Town vielleicht. Ben Affleck Regiewerke gucke ich eigentlich meistens sehr gerne. Insofern gerne Animals. Mal gucken, was das wird.
Ich hau als letzten Film Peaky Blinders The Immortal Man rein. Muss an dieser Stelle gestehen, ich habe nichts von der Serie gesehen, aber ich liebe Cillian Murphy. Also werde ich das 100% gucken und vielleicht habe ich auch noch Zeit vorher.
Die Serie vorher nochmal schnell einzufügen.
Ja, mit den 6 Staffeln sind ja aber auch immer nur 6 Folgen auch. Also eigentlich machbar. Die Sache ist nur, der startet schon am 20. März. Also er steht insgeheim fast schon vor der Tür. Mal
aber
gucken.
Kommt dann wahrscheinlich auch zu Prime. Nee, zu Netflix.
Netflix ist das. Netflix,
okay,
genau.
Okay. Ja. Sehr gut. Dann habt ihr jetzt reichlich Futter, würde ich sagen. Da haben wir noch nicht mal über so Filme wie Enola Holmes 3 gesprochen, die auch noch dieses Jahr starten. Aber
stimmt,
irgendwo müssen wir den Schlussstrich ziehen, Matthias. Es ist jetzt Zeit, dass wir
das
diesen
reicht.
Podcast beenden. zur Übersicht lassen wir euch natürlich alle Filme nochmal in den Shownotes da, damit ihr nochmal die Titel verinnerlichen könnt, um euch drauf zu freuen. Lasst uns gerne natürlich auch wissen, auf was ihr euch am meisten freut im Jahr 2026, was noch so kommt. Hört auch unsere zweiteilige Serienvorschau, wo wir euch die besten Serien, die wir uns von denen wir uns am meisten erhoffen, 2026 vorstellen. Und dann bleibt mir nur noch dir zu danken, Matthias. Schön, dass du hier warst, um mit mir über Filme zu hypen.
Ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Danke für die Einladung und vor allem für die gründliche Vorrecherche auch.
Und dann danken wir natürlich auch euch da draußen fürs Dranbleiben und Zuhören. Macht's gut und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.